Also das Thema der heutigen Predigt ist, wie wir hier sehen, ein Fels, auf dem ein Kreuz steht. Und hier steht auf Hebräisch, ihr Fels ist nicht wie unser Fels. Denn ihr Fels ist nicht wie unser Fels. Heute gibt es ja viele Religionen und Menschen verlassen sich auf viele Götter oder Götzenbilder, nicht, in verschiedenen Religionen. Aber diese Götzenbilder, diese Religionen, auf die Felsen, auf die diese Menschen sich verlassen, die verlassen sich nicht auf den Fels, auf den wir uns verlassen, auf den Herrn. Und steht geschrieben in Deuteronomium Kapitel 32, Vers 31, denn ihr Fels ist nicht wie unser Fels, das müssen unsere Feinde selbst zugeben. Also selbst unsere Feinde müssen sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Gott der Bibel und den anderen Göttern der Nation. Es ist auch ganz leicht zu sehen, zum Beispiel, wenn man nach der Rechtfertigungslehre guckt, so wie kann ein Mensch vor Gott als gerecht bestehen, haben alle anderen Religionen alle Werksgerechtigkeit im Grunde genommen und nur die Bibel hat Gerechtigkeit allein durch Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und wenn wir weiterlesen, in Deuteronomium Kapitel 32, 4 steht geschrieben, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Gucken wir nun weiter. Und dort wird im Psalm gegenübergestellt, was der Unterschied zwischen dem wahren, lebendigen Gott ist und was ja, die Götzen den Menschen bieten. Da steht geschrieben in Psalm 115, Abvers 3. Unser Gott ist im Himmel. Alles, woran er gefallen hat, tut er. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Eine Nase haben sie, riechen aber nicht. Und hier wollte ich vor allem den Fokus legen auf die beiden Wörter sehen und hören. Im Hebräischen ist das also Ra'a und Shama. Und wir sehen immer wieder, was bringt es, wenn wir die beste Fantasiereligion uns ausmalen, aber der Gott, der dahinter steckt, der hört gar nicht, der sieht gar nicht, der existiert gar nicht. Was haben wir denn davon? Am Ende ist das einfach nur Selbsttäuschung. Aber unser Gott ist ein lebendiger Gott. Wir können in der Bibel viele Beispiele davon sehen, wie eben der Unterschied, wie der Kontrast ist zwischen dem Gott der Bibel, der sieht, der hört, und den Gott der Nationen, die nicht hören, die nicht sehen. Und ein Beispiel dafür haben wir bei Hannah. Bei Hannah können wir lesen im 1. Buch Samuel, Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert, und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscherin, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Hier haben wir also wieder das Wort Ra'a, sehen. Und hier haben wir einen Menschen, Hannah, die in bitterer Not ist, und die fragt, Herr, möchtest du mich bitte ansehen? Möchtest du bitte auf mich sehen in meiner Not, dass du mir hilfst? Und wir können dann lesen, dass der Herr auf Hannah gesehen hat. Der Herr ist ein lebendiger Gott. Wenn wir zu ihm rufen, dann hört er uns. Wenn wir ihn bitten, dass er auf uns blickt, dann sieht er uns. Und in 1. Samuel Kapitel 1, Verse 19 bis 20 steht geschrieben, und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hannah wurde schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und hier sehen wir also, dass der Herr an Hannah gedacht hat. Er hat sie angesehen, hat an sie gedacht. Und Hannah hat gesehen, der Herr, der hat mich erhört. Denn der Name Samuel kommt vom Wort also Shama, hören, und El, das ist Gott, und heißt also von Gott erhört. Das heißt, Samuel ist das Baby, das sie von Gott erbeten hatte und was der Herr erhört hat. Hätte Hannah sich jetzt an die Götter der Nation gewandt, an Baal oder irgendwelche anderen Götzen, hätte sie kein Kind gehabt. Das hätte ihr nichts gebracht. Die hätten ihr nicht helfen können. Die hätten sie nicht gehört. Die hätten sie nicht gesehen. Die hätten sich ihrer nicht erbarmt. Wir können das auch sehen bei der Geschichte von Lea. Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ruben. Denn sie sagte, ja, der Herr hat mein Elend angesehen, denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, ja, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin. So hat er mir auch den gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon oder Simeon. Hier sehen wir sogar, während Hannah zum Herrn gekommen ist, weil sie in tiefer Not war und dem Herrn gebeten hat, dass er sie doch ansehen möge, dass der Herr bei Menschen, ich denke mal, Lea war vielleicht auch eine gottesfürchtige Person, die hat noch nicht mal vielleicht irgendwas vom Herrn erbeten, sondern wir sehen hier, dass der Herr auf sie gesehen hat und gesagt hat, dieses arme Fräulein, also die arme Frau, hat ein bitteres Los im Leben. Ne? Wir wissen ja, dass Jakob eigentlich Rahel lieber mochte als Rea und ihr Mann sie nicht so geliebt hat. Er hat so geschrieben, dass er also Rahel liebte und Lea hasste, glaube ich sogar. Und das ist also so, dass der Herr auf sie geguckt hat, sogar ohne, dass sie vielleicht hier zu ihm vorher geschrien hat und sich ihrer erbarmt hat. Es gab keinen Baal, der sich ihrer erbarmt hat. Es hat sie kein Zeus gesehen. Es hat sie niemand gesehen, nur der Herr hat sie gesehen. Nur der Herr hat sich ihrer erbarmen können, weil der Herr lebendig ist und die anderen nur tote Gegenstände. Und wir sehen hier wieder, der Herr hat auch sie gesehen und den ersten Namen, den sie ihrem Sohn, also den Namen, den sie ihrem ersten Sohn gegeben hat, Ruben, dort sehen wir, das kommt auch wieder vom Wort Rasien, und Ben, Sohn, seht einen Sohn. Nicht? Jetzt zeigt sie allen, der Herr hat auch sie gesehen und sie konnte jetzt allen zeigen, dass sie vom Herrn einen Sohn bekommen hat. Und beim zweiten Sohn, den sie geboren hat, Simeon, das kommt wieder vom Wort Shamah hören, und dort hatte der Herr also gehört, dass sie zurückgesetzt ist. Und sie hat dann Simeon ihn genannt, was Erhörung bedeutet, denn der Herr hatte sie erhört in ihrer Not, in ihrem schweren Los, das sie hatte. Und dann sehen wir noch von der dritten Frau, die auch in einer schweren Situation war. Damals hatte ja Abraham Hagar als seine Nebenfrau genommen, als Magd, vielleicht nicht mal Nebenfrau, aber Sarah hat also ihre Magd Hagar Abraham gegeben, damit sie Kinder für sie gebärt. Und dann hat Sarah, als sie gemerkt hatte, dass Hagar schwanger wurde, und Hagar hat sich auch ein bisschen erhöht, hat dann Sarah sie schlecht behandelt und sie ist weggelaufen. Und das heißt, eine Person, die für uns vielleicht mehr so ein Nebencharakter in der Bibel ist, jemand wie Hagar. Aber Hagar war für den Herrn kein Nebencharakter. Als sie weggelaufen ist, sehen wir hier in Genesis Kapitel 16, 7 bis 11. Und der Engel des Herrn fand sie an der Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend gehört. Und jetzt sehen wir hier wieder, dass der Herr ein lebendiger Gott ist, der das Elend der Menschen erhört, der hört, was den Menschen passiert ist. Er sagt, sie soll wir zurücksehen und sich demütigen, aber die hat ja einen unglaublichen Segen vom Herrn bekommen, denn Ismael, ja, oder Yishmael im Hebräischen, das ist der Stammvater aller Araber, also die Araber stammen vom Ismael ab. Das ist ein Riesenvolk, ne? Wenn wir Saudi-Arabien angucken, Jemen, die ganzen arabischen Gebiete, und das ist die Stammmutter der Araber, Sarah, also Hagar, Entschuldigung, nicht Sarah, Hagar ist die Stammmutter der Araber. Und wir sehen jetzt hier an der Stelle, das war auch jemand, die hat nicht zum Herrn geschrien, aber der Herr hat trotzdem auf sie geachtet. Der Herr hat sich trotzdem um sie gekümmert und ist ihr nachgegangen und hat hier auch nicht gesagt, geh einfach wieder zurück, sondern hat lieb mit ihr gesprochen. Warum bist du weggelaufen? Was ist los mit dir? Geh wieder zurück. Und hat ihr den Segen versprochen. Und während das Wort also Samuel, also bedeutet von Gott erhört, und Simeon Erhörung bedeutet, also Dinge, die passiert sind, hat hier jetzt Yishmael, da habe ich hier so markiert, wir können das vielleicht sehen in grün, dieses Jod, das ist also quasi ein Zeichen dafür, dass das in einer Präformulativform, dass es immer noch andauert. Ne? Das heißt also nicht vollendet ist. Während die anderen Taten vollendet sind, ist hier jetzt das Zeichen dafür, dass es weiter andauert. Das heißt, Gott hört. Der Name Ismael oder Ishmael verkündet also, Gott hört im Allgemeinen, dass Gott immer hört. Und heute ist ja auch in arabischen Ländern oder auch in muslimischen Ländern der Name Ismael ein bekannter Name. Aber zurückzuführen ist dieser Name auf die Bibel und es verkündet immer wieder, dass der Herr, das Jahwe, der wahre Gott, dass er die Menschen erhört. Und so, selbst wenn diese Menschen nicht an den Herrn glauben und abgefallen sind, trotzdem verkündigen sie durch den Namen immer noch die Botschaft, der Herr hört. Also Gott hört. Ishmael heißt hier, El ist Gott, also Gott hört, nicht der Herr hört, Gott hört. Das ist die Bedeutung des Namens Ismael. Und dann geht es noch weiter mit Hagar hier. In Genesis 16, 12 bis 14 steht: Und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle und die Hände aller gegen ihn. Und all seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Ber-Lahai-Roi. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Also jetzt sehen wir auch, wie die biblischen Prophezeiungen bis in unsere Zeit reichen. Ne? Es wurde prophezeit, dass Ismael vor allem als Mann, aber auch als Volk dann später, wie Wildesel sein werden. Also wilde, unzähmbare Leute. Wir sehen das ja auch in Arabien. Und auch wenn man sich mal anguckt, zum Beispiel, als die Amerikaner in dem Irak waren, dass dieses Land unzähmbar im Grunde genommen war und dass die Araber natürlich auch wüten und wie Flutwellen um Israel herum sind und immer im Angesicht ihrer Brüder setzen und dass es immer wieder Konflikte gibt, nicht? Also es ist ein wildes Volk, ist quasi als Gesamtheit jetzt gesehen, natürlich nicht jeder einzelne Araber. Und dass die Bibel also bis in unsere heutige Zeit da hineinwirkt. Und wir sehen auch hier, wie der Hagar hat gesagt, der Herr gehört und der Herr hat gesehen. Nicht? Hier sehen wir, dass sie angesehen wurde von dem Herrn. Und wenn wir jetzt gucken, hat sie einmal ihren Sohn benannt, in Ismael, das heißt also Gott hört. Und dann hat sie den Ort, an dem sie hier war, dieser Brunnen, an dem sie Rettung erfahren hatte, hat sie Be'er Lahai Rui genannt. Und das heißt Be'er, das sehen wir hier in Blau, nicht? Das heißt Brunnen. Und La, das heißt sowas wie für oder des, kann ein Artikel ausdrücken, gehört jemanden. Lahai, also Hai, ne, das Grüne heißt dann Lebendigen. Und das ist auch der Unterschied zwischen dem echten Gott, der Bibel, und allen anderen Göttern. Der Herr ist der Einzige, der lebendig ist. Ja? Es gibt vielleicht noch die Dämonen, die hinter diesen anderen Götzen stecken, aber das sind keine wahren Götter. Und diese Statuen, das sind einfach nur tote Gebilde, die man anbetet, vielleicht auch unsere eigenen. Gibt Menschen, die haben ihre eigenen Vorstellungen von einem Gott. Das ist aber kein echter, existierender Gott. Aber hier sehen wir, dass der Herr, der ist ein lebendiger Gott, der ist der wahre Gott. Und sein Wirken von vor über 4000 Jahren, als das passiert ist, wirkt bis heute in unsere Geschichte hinein. Und Rui, derjenige, der sieht, der sah, also mich ansieht. Ne? Hagar sagt, der hat sogar mich angesehen hier. Ja? Sie war nur die Magd gewesen. Sie war jetzt keine große, auserwählte Prophetin vielleicht, aber auch sie hat der Herr angesehen. Der Herr sieht uns an, auch wenn wir klein sind. Und wir sehen hier wieder, nachdem wir dreimal jetzt davon gelesen haben, dass einzelne Personen vom Herrn beachtet wurden, dass der Herr sich um sie gekümmert hat, können wir jetzt in Exodus Kapitel 2, Verse 23 bis 25 lesen, wie der Herr auf ein ganzes Volk geschaut und also hat und gehört hat, welches Elend sie erleiden. Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten, und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen, und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel, und Gott kümmerte sich um sie. Ja, glücklich können wir sein, wenn wir den Herrn als unseren Gott haben. Denn wir wissen, wir haben einen Gott, der nach uns sieht, der auf unser Geschrei hört und der sich um uns kümmert. Nicht wie die falschen Götter, die gar nicht existieren und die im Leide einen allein lassen würden, weil sie nicht da sind. Wie kann einem etwas helfen, was nicht existiert, was nicht ist? Aber wieder sehen wir hier, dass der Herr sieht, der Herr hört und er kümmerte sich um Israel. Und als Gott dann mit Mose in Kontakt tritt hier, spricht er zu Mose in Vers 7 bis 8. Der Herr aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen, und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Heviter und Jebusiter. Und das Interessante jetzt hier ist, wenn wir einmal schauen, da sehen wir Ra'o Raiti. Und das hier heißt, ich habe auf jeden, also das heißt, ist Infinitiv, würde heißen gesehen, also sehen, eigentlich Infinitiv sehen, ich habe gesehen. Diese doppelt, also zweimal das gleiche Wort quasi benutzen, können wir auch vielleicht, wenn Jesus Amen, Amen sagt, was 100% gewiss ist. Das heißt, ich habe auf jeden Fall, könnte man übersetzen, das Elend meines Volkes gesehen. Gott sieht auf jeden Fall, also nicht nur einfach ich habe gesehen, sondern ich habe auf jeden Fall gesehen, was hier passiert ist. Wir können 100% sicher sein, dass Gott auf uns schaut und dass Gott nach uns sieht. Und er hat davon gehört, das Geschrei von Israel, das sie ausgesondert haben, wegen ihrer Antreiber. Der Herr ist ein lebendiger Gott. Der Herr sieht, der Herr hört. Und als Mose dann von Gott den Auftrag bekommt, die Kinder Israel aus Ägypten zu führen, sehen wir in Exodus Kapitel 3 ab Vers 13. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie zu mir sagen werden: Was ist dein Name? Was soll ich ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israel sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Also wenn wir uns das zunächst mal hier angucken, können wir hier sehen, dass der Herr auf die Frage, welchen Namen er nennen soll, von Gott erstmal gar nicht die Antwort auf den Namen bekommt, sondern Gott einfach einen Unterschied klar macht, der zwischen ihm und allen anderen Göttern besteht. Er ist. Ich bin, sagt der Herr. Wir haben heute auch vom Abendmahl, Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Das ist die Stelle, wo die Juden ganz genau wissen, wenn die sowas hören, das bezieht sich auf den Gott der Bibel, über den gesprochen wird. Und während hier also steht, ich bin, der ich bin, so sollst du den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt, sich das darauf bezieht, dass der Herr halt existiert, wie wir auch bei Haggai gesehen haben, die den Herrn den Lebendigen genannt hat, im Unterschied zu den toten, falschen Göttern, ist es hier so, dass der Herr sich als der vorstellt, der da ist. Was nützen uns die besten Fantasien von irgendeinem Gott? Nein, mein Gott würde das nicht tun, mein Gott ist so und so, was die Leute heute sagen, mein Gott würde das nicht machen, mein Gott würde das nicht zulassen, wenn dieser Gott gar nicht existiert. Der Gott ist gar nicht da. Aber der Herr, der ist. Und also was hier jetzt steht, ist so, der Herr wird auf Hebräisch sagen, Ehiya, Asher, Ehiya. Du sollst doch in Israel sagen, Ehiya hat mich zu euch gesandt. Als er dann hier im Blau seinen Namen nennt, aber sagt er nicht, ich bin, das ist mein Name, ihr sollt mich immer ich bin nennen, sondern er sagt hier, der Herr hat mich zu euch gesandt, das ist das hebräische Wort, was wahrscheinlich Yahweh ausgesprochen wird. Das ist hier Yod, He, Waf, He. Das heißt, hier hat er einen anderen Namen genommen, und dieser Name wird 6000 Mal in der Bibel erwähnt. Der wird also immer wieder im Alten Testament erwähnt und auch im Neuen Testament. Denn wenn wir den Namen Jesus aussprechen, da ist der Name Yahweh drin. Yahweh bedeutet wahrscheinlich sowas wie der Seiende, derjenige, der ist. Einige jüdische Übersetzungen besetzen das mit der Ewige. Oder also das Wort Herr ist hier nur quasi ein Ersatzwort, das man benutzt. In Wirklichkeit heißt es sowas wie der Existierende, der Seiende. Und wenn wir uns diesen Namen jetzt anschauen, den der Herr gewählt hat, der 6000 Mal im Alten Testament ungefähr steht und der im Neuen Testament durch den Namen Jesus immer noch weiter genannt wird, denn Jahwe ist der Seiende, Jesus heißt, der Seiende ist die Rettung. Interessant auch hier, dass der Herr die Frage eigentlich, jeder Mensch hat ja, der sich in der Welt befindet, vielleicht die erste Frage ist, gibt es Gott eigentlich, gibt es einen Gott, haben viele Menschen die Frage heutzutage. Und die Antwort ist hier, ich bin, nicht? Und die zweite Frage ist dann, wenn es einen Gott gibt, wie kann ich gerettet werden, wie kann ich da hinkommen, was soll ich machen? Und da steht dann, benahm Jesus derjenige, der ist, also der Seiende ist die Rettung, dass du zu ihm kommen kannst. Also gucken wir uns nochmal diesen Namen Jahwe jetzt ein bisschen an. Und dazu müssen wir ein bisschen jetzt zurückgehen in die Geschichte. Und zwar zum proto-sinaitischen Alphabet. Das nennt man hier proto-sinaitische Schrift. Die ist ungefähr 1700 vor Christus entstanden. Und hier ist jetzt eine Inschrift, die aus dem Jahr 1500 vor Christus ungefähr stammt. Aber die Schrift ist noch ein bisschen älter. Also, das heißt, diese Schrift, die wir hier jetzt sehen, ob man das glaubt oder nicht, das ist unsere Schrift, mehr oder weniger. Unsere Schrift ist nur eine Fortentwicklung der Schrift, die wir hier sehen. Und diese Schrift heißt proto-sinaitische Schrift, weil man weiß, sie wurden von Semiten in Ägypten entwickelt. Also ich weiß nicht, ob Israel war, der es entwickelt hat, aber es wurde aus Semiten in Ägypten entwickelt. Das Besondere an dieser Schrift ist, das ist eine Alphabetschrift. Bei einer Alphabetschrift ist es so, sehen wir ja, bei unserem Alphabet haben wir, glaube ich, 26 Buchstaben im Deutschen, nicht? Wenn man sagen wir mal 30 maximal mit den Sonderzeichen. Jetzt früher, bevor diese Schrift, Alphabetschrift verwendet wurde, wo man einen Buchstaben hat und der einen Laut bildet, musste man für jedes Wort ein Zeichen lernen. Oder es gab manchmal auch Schriften, da waren Silbenzeichen, aber selbst bei diesen Silbenschriften muss man über 900 Zeichen lernen. Und bei den Schriften wie die Hieroglyphen zum Beispiel, die wir kennen, oder den chinesischen Schriftzeichen, muss man tausende von Zeichen lernen, um lesen zu können. Aber die Schrift, die 1700 ungefähr vor Christus aufgekommen ist, diese proto-sinaitische Schrift, dort musste man nur 22, vielleicht 23 Zeichen lernen. Heute haben wir 22 Zeichen im hebräischen Alphabet. Früher war es so, dass die vielleicht noch die Buchstaben rein hatten, also 23 Zeichen. Jetzt 1000 Zeichen, gerade in der Zeit, wo es kaum Papier und sowas gibt, das können nur Experten lernen, nicht? Also tausende von Zeichen, das ist sehr schwer, gerade weil die Menschen auch viel arbeiten mussten. Aber 23 Zeichen oder 22 Zeichen kann jedes Kind lernen. Und ich denke, dass der Herr das so vorbereitet hat schon, dass die Schrift entwickelt wurde, damit etwas kommen konnte, nämlich die fünf Bücher Mose, die der Herr überliefert hat, damit alle das Gesetz lesen konnten, nicht? Dass alle die Schrift lesen konnten dann, dass alle die Möglichkeit hatten, das zu lernen in Israel, damit sie das Gesetz Gottes lesen können, die fünf Bücher Mose lesen können. Und jetzt sehen wir hier die Entwicklung. Da sieht man, dass diese ganzen Dinge, die wir aus der Bibel hören, sind nicht irgendwelche Dinge, die weit weg sind, sondern Dinge, die bis heute in unseren Alltag reichen. Wir können hier ganz rechts auf dem Bild sehen, das ist jetzt nur ein Beispiel von den Buchstaben, das ist der Buchstabe A. Wer hat schon mal den Buchstaben A gehört? Wer kennt den Buchstaben A? Das haben wir alle schon mal gelesen, nicht? Also A hat keine Bedeutung, ne? A ist einfach ein A. Wenn wir jetzt nach rechts gucken, A leitet sich von einem Buchstaben ab, der aus einem Schriftzeichen genommen wurde. Das heißt, das ist ein Piktogramm hier. Und das ist ein Ochse, kann man, denke ich, relativ einfach erkennen. Und das heißt Aleph. Der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets heißt auch Aleph. Und Aleph hat eine Bedeutung, nämlich Ochse oder Rind. Diese Schriftzeichen wurde ungefähr 1700 vor Christus entwickelt. Und 500 Jahre später, das ist über die Zeit immer ein bisschen geändert worden, hatten sie ja dann diese Entwicklung, nämlich 1200 vor Christus war dieses phönizische Zeichen dort. Das hat sich also aus dem Ochsen entwickelt, die haben das quasi einmal um 90 Grad so gedreht. Dieses phönizische Schriftzeichen, das auch das war, das die Juden dann später übernommen haben, und also das die Juden verwendet haben, die haben natürlich im Original in den Büchern Mose das ganz rechts wahrscheinlich verwendet und dann später in den Schriften, die von Jesaja und so sind, das phönizische Alphabet oder das paläo-hebräische Alphabet, da gibt es verschiedene Namen, die sehen aber alle gleich aus, mehr oder weniger. Dieses Zeichen wurde um 800, weil die Phönizier, das ist der Libanon heute, Handel mit den Griechen hatten, von den Griechen übernommen. Und die Griechen haben dieses Zeichen dann den Römern weitergegeben und die Römer haben das als lateinisches Alphabet verbreitet und das ist unser Alphabet. Aber aus dem griechischen Zeichen kommt auch das kyrillische Alphabet. Das heißt, wir haben das lateinische, das griechische, das kyrillische, das arabische, wie wir hier sehen, ebenfalls und das hebräische Alphabet und einige sagen auch das indische Alphabet wurde vom aramäischen, wie wir unten sehen, dort abgeleitet. Das heißt, quasi fast alle Alphabetschriften der Welt kommen daher aus dieser proto-sinaitischen Schrift, die Gott wahrscheinlich den Menschen damals so gegeben hat in Weisheit, damit sie dieses Buch Mose lesen konnten, damit sie das Gesetz auch lesen konnten, nicht? Damit nicht nur Experten darin lesen können. Und was wir jetzt hier so sehen ist, dass wir sehen einige Veränderungen, zum Beispiel das Arabische ist einfach der Strich, weil die Araber haben sich dann quasi hier auf diesen Strich fokussiert im Laufe der Zeit und haben das hier weggelassen. Bei uns, die Griechen haben das noch einmal gedreht und dann ist hier was das Alpha geworden. Und die Griechen nennen das dann Alpha, wir nennen das dann A später. Und die ist hier das aramäische Alphabet, das nennt man aramäische Quadratschrift, die ist um 900 vor Christus entstanden. Und ungefähr ab 500 vor Christus haben die Juden gesagt, wir schreiben die Bibel jetzt in diesem Alphabet. Vorher hatten sie das und davor hatten sie das. Und es gibt auch noch einige überlieferte Handschriften, wo dieses Alphabet hier benutzt wird. Also zum Beispiel in den Schriftrollen von Qumran. Aber das, hier sehen wir diese Verbindung, die wir zur biblischen Geschichte haben, dass wenn wir etwas schreiben, wenn wir etwas lesen, dass das alles diesen Ursprung darin hatte, in dem, was die Semiten damals im alten Ägypten entwickelt hatten. Und das auf der ganzen Welt die Menschen ermöglicht hat, ja, dass auch einfache Menschen lesen können. Und wenn wir jetzt weiter gucken, das ist jetzt der Name Gottes, den wir hier sehen, in aramäischer Quadratschrift, das ist wie heute der Name Gottes in den Bibeln steht. Aber wie gesagt, es wurde ab 500 vor Christus von den Juden ungefähr übernommen. Und auch teilweise danach hatten die Juden noch so geschrieben. Das ist der Name Gottes in dieser phönizischen Schrift oder paläohebräischen Schrift um 1200 vor Christus. Und das würde der Name Gottes sein, also Jahwe, nicht, der Name Gottes, wenn wir zur Zeit von Mose die Schrift lesen würden. Das sieht also so aus. Yod, He, Wav, He. Das heißt, wenn wir jetzt uns dieses Zeichen angucken, das Piktogramm, diese, wie wir beim Aleph gesehen haben, hatte das Aleph eine Bedeutung. Das war ein Ochse. Das Interessante ist jetzt hier, wenn wir also das Schriftzeichen für Jod ansehen, dann heißt das, das kann man hier sehen, der Vorderarm und die Hand. Nicht? Das kann jeder erkennen eigentlich schon an dem Bild. Aber auch die Etymologie, also die Wörterbücher sagen uns, das Wort Yad ist Hand. Noch heute sagen die Araber sowas ähnliches zum, und auch die Juden natürlich zum Hand und Arm hier. Und die dritte Sache ist, auch in der Bibel wird dieses Wort als Hand benutzt. Also wir haben einmal den Eintrag ins Wörterbuch, einmal das Bild selber sagt, dass es Hand ist und dann haben wir hier einmal, dass auch in der Bibel das Wort als Hand benutzt wird, nämlich in Psalm zum Beispiel, also an vielen hundert Stellen, aber hier Psalm 73, Vers 23 habe ich rausgesucht. Doch ich bin stets bei dir, du hast meine rechte Hand gefasst. Dann das Wort He, das ist nicht das Wort sehen, wie wir gesehen haben, oder A, sondern das Wort He ist eine Interjektion, heißt siehe, guck darauf. Das können wir hier sehen, da wird das Wort He benutzt in Hesekiel, weil du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht hast und mich durch das alles erregt hast, siehe, so habe ich auch deinen Weg auf deinen Kopf gebracht, spricht der Herr, Herr. Hast du diese Schandtat nicht zu all deinen anderen Gräueln hinzubegangen? Und das heißt also, schaue auf die Hand. Und das Wort Waf ist Nagel. Können wir hier in Exodus 38, 28 sehen. Aus den 1775 Schekeln aber machte er Nägel für die Säulen, überzog ihre Köpfe und verband sie mit Stäben. Und hier sehen wir das Wort in Rot. Das ist für Nagel und dieses Blaue, was wir da sehen, das bedeutet nur, dass es der Plural ist. Also das heißt, wir haben also drei Bestätigungen mehr oder weniger. Das Wort Nagel bedeutet Nummer 1 durch das Wörterbuch, Nummer 2 durch das Bild selber und Nummer 3 benutzt die Bibel dieses Wort auch als Nagel. Wenn wir uns das jetzt also angucken, könnte man das so, wenn man diesen Namen lesen würde in der althebräischen Schrift, die damals 1500 vor Christus oder 1600 vor Christus Mose gegeben wurde, würde da stehen, der Name Gottes, Hand siehe, Nagel siehe. Und das hat mich natürlich an Johannes erinnert, denn in Johannes Kapitel 20, Verse 25 bis 29 steht geschrieben, da sagten die anderen Jünger zu ihnen, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Hände in das Mal der Nägel lege und meine Hände in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als sie die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Thomas antwortet und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also einige sagen vielleicht, dass das Zufall ist. Vielleicht ist es auch so eine Art Wasserzeichen Gottes, nicht? Wie man mit einem Geldschein, ein Wasserzeichen, das sagt jetzt nicht, wie viel der Geldschein wert ist. Jeder kann den Geldschein lesen anhand des Wasserzeichen, also ohne Wasserzeichen. Aber das Wasserzeichen ist so ein verdecktes Siegel nochmal, das die Wahrheit des Wortes Gottes bestätigt, nicht? Und ja, man könnte also sagen, dass man, wenn man auf diesen Namen des Gottes schaut, was wir daran erkennen können, so sieh auf die Hand, sieh auf den Nagel, die für uns am Kreuz gestorben ist. Und nun kommen wir noch zum letzten Thema, nämlich dem letzten Buchstaben auf des Alphabets im Hebräischen. Und das ist der Buchstabe Taf. Das ist ein T und hat den Lautwert, also T, und heißt Taf, dieser Buchstabe. Und hier auf dem Bild sehen wir eine Tel Dan-Inschrift, die ist 900 vor Christus entstanden. Was hier interessant ist, also was wir hier in Weiß sehen, das sehen wir leider nicht so gut von Weitem und so, ne? Hier steht Beit David, das heißt Haus David. Das heißt, wir haben eine außerbiblische Bestätigung dafür, dass es das Haus Davids gegeben hat. Und hier wird davon berichtet, dass jemand Krieg gegen das Haus David geführt hat. Und dieses T sehen wir da oben als Zeichen. Und wir sehen das Bild in den Kreuz ab. Dieses T wurde ins Griechische übernommen, nicht? Dieses Zeichen. Und wenn wir uns die älteste griechische Handschrift auf der Diphthongkanne anschauen, da sehen wir auch noch, dass dieses T ursprünglich als Kreuz abgebildet wurde. Als die Griechen das von den Phöniziern übernommen haben, da haben die dieses T als Kreuz abgebildet. Das war so ein, das Zeichen, nicht T, Entschuldigung, Taf, Taf. Da haben die das Taf als Kreuz abgebildet. Also man sieht hier an der Stelle, dass die Griechen dann mal so geschrieben haben, wie wir das T heute kennen, und einmal so geschrieben haben, wie ein Kreuz. Das hat sich abgewechselt, wenn man diese Vase hier liest. Das heißt, es konnten beide Varianten sein, die wollten wohl Abwechslung auf ihrer Vase dann an Schrift haben. Auf jeden Fall war das Taf war ursprünglich ein Zeichen für ein Kreuz. Das heißt auch übersetzt Zeichen und bildet ein Kreuz ab. Und wenn wir jetzt nochmal den Vers anschauen, den ich vom Abendmahl vorgelesen habe, dann steht da geschrieben: Und die Herrlichkeit Gottes erhob sich von Herub, über dem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin. Und er rief dem mit Leinen bekleideten Mann zu, der das Schreibzeug eines Schreibers an seiner Hüfte hatte, und er sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und zeichne ein Kennzeichen an die Stirnen der Männer, die seufzen und stöhnen über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Und zu jenen sprach er vor meinen Ohren: Geht hinter ihm her durch die Stadt und schlagt zu, ihr sollt ihretwegen nicht betrübt sein und sollt kein Mitleid haben. Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen, erschlagt sie bis zur vollständigen Vernichtung. Aber niemanden, an dem das Kennzeichen ist, dürft ihr euch nähern. Dieses Kennzeichen ist das hebräische Wort, das nehmen wir hier in Rot. Das ist Taf. Das Wort heißt Zeichen, Kennzeichen. Und zur Zeit von Hesekiel, wir wissen, Hesekiel wurde vor 500 geschrieben, wenn die einen Taf auf ihrer Stirn bekommen haben, haben die sowas auf ihrer Stirn bekommen, hier ein Kreuz. Wenn wir ja, also uns klar machen, was der Herr da sagt, ist, nimmt ein Zeichen auf die Stirn, nimmt das Taf auf ihre Stirn, nicht? Und die verschont. Und so ist das ja auch heute für uns. Wenn wir zum Kreuz Jesu Christi kommen, wenn wir zum Herrn kommen und ihn bitten, dass er uns errettet und wir durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, versiegelt werden, dann werden wir verschont vor dem Untergang, der ganzen Welt droht. Und wir wissen, es wird der Untergang kommen. Wir wissen, es wird so sein, dass eines Tages hier alles enden wird, dass der Herr Gericht halten wird. Aber wenn wir das Zeichen des Herrn annehmen, dann wird an uns der Untergang vorübergehen, so wie an den Israeliten, die das Passah in Ägypten gefeiert haben. Amen.